Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Zum Abschluss der ARD-Schwerpunktwoche Bildung habe ich einen Gast, der sich selbst wie folgt vorstellt.
So sieht eine Verkettung von Fehlentscheidungen aus. Ne? So sieht halbtags aus, dafür aber lebenslänglich. So sieht es aus, das Leben, wie ich immer sage, das Leben am Korrekturrand der Gesellschaft.
12 Jahre war er Deutsch- und Englischlehrer. Inzwischen hat er das Klassenzimmer gegen die Comedy-Bühne eingetauscht und füllt mit seinem Programm World of Lehrkraft große Hallen statt kleiner Klassenzimmer. Herzlich willkommen, Johannes Schröder.
Vielen Dank, Dankeschön.
So, Herr Schröder, ich würde sagen, wir machen die Begrüßung gleich nochmal, dass Sie sich hier so richtig zu Hause fühlen. Ja? Wir fangen an mit dem Sound, den Sie am besten kennen, und dann machen wir die ganz klassische Begrüßung.
Okay? Das wäre schön, danke. Ja, so muss das sein. Genau, ein Trauma geht in Erfüllung.
Sie sind dran.
Sehr, guten Morgen, liebe 10a. Guten Morgen, Frau Heinen.
Ja. Guten Morgen, Herr Schröder. War das jetzt richtig?
Viel zu motiviert. Ne? Sie müssten so ein bisschen das in so einer gedehnten Langeweile aussprechen. Also so ein bisschen so in die Länge gezogenes Stirb-Langsam-Motiv. Verstehen Sie also ein bisschen?
Guten Morgen, richtig, Herr Schröder.
Ganz genau. So eine richtig schöne pädagogische Nahtoderfahrung. Genau so muss das sein.
Okay, darf ich sitzen bleiben oder muss ich jetzt aufstehen?
Unbedingt sitzen bleiben. Ich bitte Sie, Frau Hein.
Stehen die Schüler heute noch auf?
Ja, das wird tatsächlich gemacht hier und da. Also ich glaube, so bis in die Mittelstufe, 7., 8. Klasse hinein, da geschieht das noch. Das ist ganz gut, da kann man sich kurz einen Überblick verschaffen als Lehrer. Ne? Was sind so die Hinterlassenschaften auf dem Fußboden? Und so. Das ist ein kurzer Scanblick. Aber ich glaube, ab der 10. Klasse wird das nicht mehr.
Ich kann mir vorstellen, das macht man auch, damit die zur Ruhe kommen, oder?
Ja, einfach einmal geordnet mal in die Augen schauen, auf Augenhöhe. Und dann darf man sich wieder hinfläzen. Genau.
Lassen Sie uns mal noch weitere Regeln für die nächsten beiden Stunden absprechen. Ist ja immer gut, wenn man sich über Regeln verständigt hat. Also ich habe hier eine Wasserflasche stehen rechts von mir. Ist Trinken bei Ihnen erlaubt,
unbedingt,
oder nicht?
Unbedingt. Sie können auch mittendrin kommentarlos rausgehen, wenn Ihnen das zu langweilig ist. Ja, einfach zur Raucherpause. Das bin ich alles gewohnt.
Ne? Das mache ich aber nur, wenn Sie das Selbstfahrerpult dann hier bedienen.
Wir können ein bisschen Stillarbeit machen. Wir können einfach mal, ne, Gruppentische haben, sind wir ja mit ausgestattet.
Ich weiß nicht, wie unsere Hörer Stillarbeit fänden, wenn sie dann gar nichts mehr hören im Radio, aber okay.
Genau. Sie können auch mittendrin was kopieren gehen. Ne?
Schönes Experiment auf jeden Fall. Was ist mit Handynutzung?
Unbedingt erwünscht, ja, aber nur iPhone. Ganz wichtig, ja, hier nicht diese Samsung-Rotze, die ich schon gesehen habe. Nein, Handynutzung auf jeden Fall. Ja, wir sind ja digitale Schule, multimedial. Ja, das ist natürlich.
Was geht gar nicht in Ihren Augen?
Im realen Unterricht, meinen Sie? Ja, also, naja, gar nicht geht natürlich, es ist alles möglich, aber was geht gar nicht? Also sage ich mal so, wenn die Schüler natürlich den Respekt verlieren voreinander vor allem. Also ich finde ja, dem Lehrer gegenüber dürfen sie sich noch einiges erlauben, aber wenn sie untereinander zusammenhalten, das ist immer das Schönste und das Wichtigste eigentlich. Ja, wenn nicht das Klassengefüge innerhalb der Gruppe irgendwie kippt und so, das wird schwierig. Am meisten lernen die Schüler sowieso von sich, also in ihrer Peer Group, ja, wenn sie miteinander in Aktion treten, sich miteinander austauschen. Der Lehrer ist Staffage.
Also um es mal gleich vorweg zu sagen, wenn ich eine Frage an Sie habe, dann stelle ich die, ohne mich vorher zu melden. Sie müssen sich auch nicht melden, okay?
Genau, direkt reinrufen einfach, okay. Unbedingt.
Dann hätte ich jetzt noch eine. Ja. Wieso hat Schule in Ihren Augen so viel Comedy-Potenzial?
Das ist, ich glaube, weil es ist kein Tag gleich dem anderen erstmal. Es ist einfach, jeder Vormittag, jeder Tag in der Schule ist unglaublich spannend. Es ist wie so eine Lupe. Es ist wie, als würde man die gesamte Gesellschaft quasi in einem Mikrokosmos dort vor sich haben. Ja, wir haben alle Themen, die in der Gesellschaft relevant sind, dort jeden Tag vor Augen. Von der Integration über Digitalisierung, Mobbing, Ausgrenzung, Erfolg, Misserfolg. Alles spielt sich jeden Tag ab. Und deshalb ist es nie langweilig. Es ist immer unglaublich spannend und lehrreich und lustig auch. Ja, also ich habe so unglaublich viel über und mit den Schülern gelacht. Das kann ich mit vollem Herzen so sagen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Schröder, wir hatten ja gerade die ARD-Schwerpunktwoche Bildung und durchaus bei uns auf SWR1 Rheinland-Pfalz auch den ein oder anderen kritischen Blick auf die Schullandschaft geworfen. Als Lehrer ist Ihnen dieser kritische Blick ja nicht fremd. Trotzdem haben Sie beschlossen, mit Ihrem Programm World of Lehrkraft und dem gleichnamigen Buch mit dem Titel Ein Pädagoge packt aus, einen eher humoristischen Blick auf das Innenleben deutscher Schulen zu wagen. Waren Sie denn außerhalb der Monate Juli und August vorher gerne Lehrer?
Außerhalb. Ja, ich war sehr gerne Lehrer. Und das stimmt, dass man gerade jetzt nach der Bildungswoche viele Gründe aufzählen könnte, nicht Lehrer zu werden. Das ist sicherlich so. Aber so sehr man das auch aufzählen mag, es bleibt immer eine Sache definitiv ganz, ganz stark da, wenn man Lehrer werden möchte, die Beziehungsebene mit den Schülern. Und die ist immer da gewesen, die ist immer für den Lehrer auch das Allerwichtigste. Und die hat mir große, große, große Freude gemacht. Ja? Die Beziehungsebene, den Kindern in die Augen zu schauen und zu sagen, komm, wir haben Spaß, wir lernen was.
Und wenn Sie sagen, Sie haben diesen Beruf so gemocht, ja, würden Sie auch heute noch jungen Leuten empfehlen, Leute studiert Lehramt,
definitiv.
Das ist wirklich toll.
Definitiv, wenn diese jungen Leute, die das in Erwägung ziehen, diese Beziehungsebene für sich als etwas Wertvolles sehen und daran arbeiten wollen. Man muss bereit sein, Konflikte einzugehen und Konflikte auszuhalten. Das ist das, was ich am stärksten gemerkt habe. Wir Lehrer, wir müssen Konflikte, die Jugend, die will Konflikte haben und sie braucht ein Gegenüber, die diese Konflikte mit einem durchleben. Ja, wir können uns nicht die Augen verschließen, die Tür zumachen, sondern wenn wir die Jugendlichen mit ihren Konflikten ernst nehmen, dann blühen die auf, dann lieben die uns, ja, als Lehrer.
Und man muss die Kinder natürlich auch lieben, ne?
Genau, lieben, mögen, wertschätzen. Und das ist die Beziehungsarbeit, das ist die Beziehungsebene. Und da ist ganz egal, ob wir jetzt WLAN, Tablets oder was haben, es bleibt die Beziehungsebene als der wichtigste Punkt im Lehrerleben übrig.
Was hat Sie dann, wenn Ihnen das so viel Spaß gemacht hat, das Lehrerdasein letztlich dazu gebracht zu sagen, ich lasse mich beurlauben und probiere mich mal auf der Bühne aus?
Ja, ich war also 12 Jahre Lehrer und ich habe natürlich auch an bestimmten Dingen dann so ein bisschen geknabbert, sage ich mal. Das war natürlich dann die Überfrachtung der Lehrer mit Verwaltungsaufgaben, die immer stärker wurde. Dann die Umstellung auf G8 und ich habe in diesen letzten Jahren dann gedacht, eigentlich, ich würde gerne jetzt ein ganz eigenes Projekt nochmal auf die Beine stellen. Das war eigentlich eher ein privater Wunsch zu sagen, was passiert jetzt, wenn ich nochmal was einen ganz anderen Nebenweg gehe, nochmal alles auf Null schalte. Das war so mein Wunsch. Es war keine Abkehr vom Lehrerberuf, ganz im Gegenteil. Ich bin jetzt mit Schulen verbunden und projektmäßig aktiv. Aber der Wunsch, nochmal über den Tellerrand rauszuschauen, was passiert, wenn ich ein Projekt mit Liebe beginne und es wachsen lasse, was geschieht dann damit? Das war einfach wie so ein eigenes, persönliches Experiment, was ich ja einfach machen wollte und umsetzen wollte. In der Selbstständigkeit, in der ganzen Risikobehaftetheit, die so ein Projekt hat.
Und heute kommen ehemalige Schüler nach dem Programm und möchten Autogramm von Ihnen. Das hätten Sie wahrscheinlich früher auch nicht erwartet,
genau,
oder?
Genau. Und sagen, Mensch, du kommst jetzt hier zu meinem Programm. Ist ja, früher hast du mir nicht zugehört.
Sie lästern ja auf der Bühne ganz gerne über auch Kollegen, besonders gern genommen der Sport- und Erdkundelehrer.
Der Sportlehrer natürlich,
ja. Was haben Sie gegen den?
Sie meinen die bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle?
Genau,
der geistige Kleingärtner mit Lehrerlaubnis. Nein, ich mag den ja, ne? Hier Trillerpfeifen Theo. Ball reingeworfen und der Unterricht ist vorbereitet. Das ist natürlich eine ganz persönliche kleine Rivalität, die dort herrscht. Ich sage immer, Sportlehrer sind wie menschgewordene Thermomixe, ne? Beliebt bei Frauen, ja, handwerklich, sage ich mal, überschaubar und dann intellektuelles Sanftgaren. Aber es ist natürlich nur der Neid, der hier aus mir herausspricht und nichts weiter.
Ich schätze, Sie hatten immer nur eine Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen früher,
wenn
oder?
Ich überhaupt mitgemacht habe, ganz genau.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Johannes Schröder, Ihr Künstlername, Herr Schröder, ja?
Ganz genau, nicht weit weg vom eigentlichen Namen.
Nein. Aber ich spreche Sie jetzt immer mit Herr Schröder an, wenn klar ist, es ist jetzt nicht ganz so ernst, sondern es ist mit dem Augenzwinkern gemeint. Also Herr Schröder, welche Eigenschaften sollte man auf jeden Fall mitbringen, wenn man ein guter Lehrer sein will?
Unbedingt Empathie, ja. Man muss spüren, in welche Schublade das Kind passt.
Welche Indizien gibt es dafür, in welche Schublade so ein Kind am besten passen könnte?
Ja, einfach mal, also das allerwichtigste Indiz ist natürlich einfach der Name und du weißt Bescheid. Ne? Hier, Justin zum Beispiel, für den ist Frankfurt oder so eine rückversichernde Entscheidungsfrage. Ne? Frankfurt oder?
Also ja. Justin-Witze machen Sie ja auch ganz gerne in Ihrem Programm.
Den einen oder anderen.
Da hätte ich jetzt mal einen Ausschnitt für uns.
Der ist überhaupt nicht dumm oder blöd, der Justin. Überhaupt nicht. Bisschen naiv ist er vielleicht, das trifft's vielleicht. Bisschen naiv ist er. Für den zum Beispiel, für den Justin, für den ist ein Kreiskrankenhaus rund. Ja? Ja, ist es rund. Es ist einfach eine andere Perspektive auf die Dinge. Ne? Ist ein lieber Junge. Ja, ist ein lieber Junge. Da denken immer nur alle gleich in diese eine falsche Richtung. Man kann sich so täuschen. Habe ich neulich zu ihm gesagt, Justin, nenn mal ein Tier aus deiner Heimat. Was sagt er? Der Rindenmulch. Der heimische Rindenmulch, weißt du? Vor allem, ich konnte nicht mehr voll lachen, vor allem, ich krieg das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Weißt du, wie sieht so ein Rindenmulch aus? Ja, das ist der Justin, ein lieber Junge, ja? Hab ich gesagt, sag mal eine Stadt mit K, weißt du? Karstadt, ja? Das ist, ja, es ist ein lieber Junge, es ist überhaupt nur der Name, ja?
Herrlich, Herr Schröder, gibt es noch mehr Namen, bei denen einem als Lehrer der Angstschweiß auf die Stirn tritt?
Also natürlich Justin Maddox und Sky Luca. Und dann haben wir natürlich auch die Greta Thunbergs des Klassenzimmers.
Wie heißen die?
Ja, die heißen Annemarie oder Lisa Marie oder Anastasia. Das sind dann die Schüler, die sofort sehen, dass ich ein 3,0 Abitur hatte. Ne? Die sehen, das ist quasi, als wäre es mir auf die Stirn tätowiert. Ne? Die haben so einen kritischen Blick. Das sind dann
Was ist mit Torben Manuel? Der kommt auch ganz gerne in Ihrem Programm vor.
Genau, Torben Manuel ist natürlich auch ein Zauberwürfe-Rekordhalter, sage ich mal. Ne? Also der Brustbeutel mit Plastiksichtfenster und Playmobil-Frisur, das sind natürlich dann die Hochbegabten, ja. Die
einem das Leben auch nicht einfach machen als Lehrer wahrscheinlich. Last but not least, Murat, was ist mit dem?
Nein, Murat ist ein ganz lieber Junge, der ist quasi der moralische Kompass bei uns, also in meiner 10a. Ich hatte ja so eine 10a über viele Jahre und ich sage mal, der bunte Haufen mit der kreativen Anarchie eines Cirque du Soleil, aber ohne dessen Talent. Und dort sind all diese Schülertypen vorhanden, aber der Murat war tatsächlich bei uns der moralische Kompass. Was er sagte, hatte Hand und Fuß und Schnurrbart.
Sie sagen ja auch schon, alleine die Sitzposition im Schulbus hilft Schüler richtig einzuordnen.
Also das ist quasi die letzten, ich weiß nicht, wo haben Sie immer gesessen, Frau Hein?
Ich bin immer Zug gefahren, Schulbus.
Im Bus, da kannst du guckst einfach darauf, wie sich die Kinder verteilen. Und also die letzten 5 Reihen pädagogische Härtefälle im Bus, das ist also ganz hinten der schwarze Block, wie ich immer sage. Ne? Und dann ist das Interessante, mit jeder Reihe nach vorne sinkt die Schulhoflebenserwartung. Ja, das kannst du quasi, ne? In der Mitte dann schon Kinder mit Verhaltensweisen, die einen dann manchmal wundern lassen. Ja, zum Beispiel, die dann während der Fahrt ein Buch lesen oder so. Ne? Und ganz vorne dann natürlich das sind natürlich die Zauberrekordhalter dann ganz vorne, die lesen dann Günter Grass, die Blechtrommel während der Fahrt. Und wir Lehrer, wir verändern unser Verhalten ja auch, wenn wir von vorne nach hinten durchgehen. Ja. Vorne reden wir noch so Anastasia, du bist schon angeschnallt. Ja. Und in der Mitte dann schon so, was spielt ihr denn da? Käsekästchen. Oh, vegane Käsekästchen sogar. Und ganz hinten im Bus, wenn wir hinten angekommen sind, dann passen wir uns auch an. Dann reden wir ganz anders. Ja. Dann hören wir uns so Sachen sagen wie Ibims, euer Lauchlehrer, sowas. Ja. Die Fahrt wird voll Laser. Ne?
Herr Schröder, wo haben Sie gesessen?
Ich habe tatsächlich immer ganz vorne gesessen. Ja. Ich weiß, ich habe ja auch so eine Playmobil-Frisur. Ja. Also ich gehöre tatsächlich in die ersten Reihen.
Sie sind der mit dem Brustbeutel.
Ich bin der mit dem Brustbeutel, ganz genau. Ich bin der mit dem angewachsenen Fahrradhelm.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Was würden Sie sagen, ist heute die größte Herausforderung als Lehrer an Schulen?
Die größte Herausforderung, es sind natürlich so viele. Also eine gute Elternarbeit ist natürlich
wichtig.
Was ganz Besonderes, aber Die Eltern heutzutage lassen sich die vegane Butter ja nicht mehr so schnell von ihrer Dinkelsemmel nehmen.
Wobei Sie ja als Johannes Schröder, als quasi Lehrer aus Fleisch und Blut, mir vorhin, während die Musik lief, gesagt haben, ich habe mich immer richtig auf die Elternsprechtage gefreut.
Warum? Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil es einfach immer im ganzen Mosaik der Lehrertätigkeit einem einfach immer was Erhellendes gegeben hat und was Spannendes. Man konnte Rückschlüsse ziehen dann auf den Schüler. Es gab Aha-Erlebnisse und sagen sie, so ist das. Und es war spannend zu sehen, woher kommen die Kinder. Und man hat Verabredungen geschlossen, hat gesagt, wir gehen den Weg mit dem Kind und wir gehen den Weg. Und es war einfach auf der Beziehungsebene so unfassbar wichtig, zu zeigen dem Kind, wir stehen alle hinter eigentlich deinem Lernerfolg und hinter deinem Lebensweg. Und deshalb, ganz ehrlich, also die Elternarbeit ist unglaublich wichtig. Es gibt sehr, sehr, sehr viele sehr engagierte Eltern und Elternarbeit. Das heißt, also im Großen und Ganzen, habe ich, denke ich, eine gute Elternzusammenarbeit gehabt und vor allem eine, die mir sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich gibt es hier und da so kleinere Auswüchse, sage ich mal. Ja, also die Eltern organisieren sich ja dann auf WhatsApp-Gruppen, ja, und organisieren dann das Schulfest. Und dann wird natürlich dann viel diskutiert, ja, ob, keine Ahnung, Stehtische mit oder ohne Husse.
Das sind ja auch wichtige Themen, ne?
Die Windlichter mit quadratischer oder mit dreieckiger Grundfläche. Und für so eine Sachen wird dann diese WhatsApp-Gruppe gegründet und schnell war klar, das Niveau hat die Gruppe verlassen. Ja.
Denkt nicht jeder Dritte, der bei Ihnen beim Elternsprechtag auftaucht, mein Kind ist hochbegabt?
Es sind tatsächlich viele Eltern, die natürlich jetzt in diesem Strudel, sage ich mal, der Überschätzung tatsächlich das auch denken. Und aber das ist irgendwie dann doch sehr stark jetzt ein Klischee geworden, dass das wirklich so ist. Also ich finde, ich habe Eltern, die einfach sehr interessiert sind am Werdegang ihrer Kinder, die fragen, was können sie tun? Und meine Haupt- und wichtigste Botschaft ist immer wieder, vertrauen Sie Ihrem Kind, lassen Sie ein Stück los, lassen Sie ihn ziehen, lassen Sie ihn gehen, der findet seinen Weg, der ist fähig. Sie müssen nicht mit ihm die Hausaufgaben machen, natürlich ist es toll, wenn Eltern dahinter stehen und gucken, dass es passiert. Aber loslassen, Vertrauen, 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 das ist das Wichtigste. Ohne blind und zu sagen, ich gebe einfach ab und fertig, das auch nicht. Aber
jetzt dürfen Sie denn heute als Lehrer beim Elternsprechtag einfach sagen, Ihr Kind ist zu doof, um den Schulabschluss zu packen, selbst wenn es stimmt, oder Ihr Kind ist zu faul? Oder müssen Sie da schönere Formulierungen dafür finden?
Definitiv etwas euphemistischer ausdrücken wäre sinnvoll. Es gibt ja nicht mehr diese, die Eltern können ja ihre Kinder aufs Gymnasium schicken, wenn sie das möchten, um es auszuprobieren, um es zu versuchen. Das hat auch viele, viele Vorteile. Und natürlich würde kein Lehrer das so sagen. Man würde es ein bisschen schöner formulieren. Man würde sagen, es gibt eventuell hier und da Schwierigkeiten, dass das Kind das schaffen könnte oder so. Es gibt nicht einen einzigen Lehrer, denke ich, der das in dieser Härte so formulieren kann. Und man kann es auch nicht wissen. Wir können das nicht hundertprozentig sagen, ob das Kind jetzt dafür geeignet ist oder nicht. Wir können alles dafür tun. Wir können ihm neue Hilfestellung geben. Wir können ihn neu motivieren. Und wir können sagen, dass wir hinter ihm stehen. Und oftmals sind die Entwicklungen eben so, dass ein Kind nach ein, zwei Jahren dann erst den inneren Schalter umlegen kann. Und oftmals ist die Selektion viel zu früh in der vierten, fünften Klasse. Ich weiß selber, ich war unglaublich zurückgeblieben noch in der fünften. Also als ich aufs Gymnasium musste, sechste Klasse, da haben die Lehrer gesagt, wir wissen nicht, ob der Johannes auf das Gymnasium sollte. Das weiß ich noch sehr genau. Und das hat sich bei mir erst viele, viele Jahre später dann so gezeigt, dass es doch ganz okay ist, dass ich da gewesen bin.
Wie alt waren Sie, als Sie gemerkt haben, ich bin da doch in der richtigen Schule?
Das kam erst so in der 10., 11. Klasse. Also ich hatte da, gab es ein paar familiäre Situationen und ich war in der 6., als die Selektion gemacht wurde, war es tatsächlich so, dass es kritisch war. Ja. Und so ist jedes Lerntempo anders, jede Lerngeschwindigkeit ist so unfassbar individuell, dass wir am Ende der 4. Klasse eben niemals sicher sagen können, das Kind kann keine gymnasiale Bildung erhalten. Ja, wir können da keine abschließenden Urteile fällen. Das kann der Lehrer nicht, das können die Eltern nicht. Wir können nur beobachten, begleiten, reflektieren, sicherlich mal den einen oder anderen Ratschlag geben, aber keine abschließenden Urteile fällen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Schröder, ich glaube, was man ganz klar sagen kann, Schule hat sich verändert. Schule ist vor allem in den Großstädten zum Beispiel heute sehr viel internationaler geworden als früher. Und das ist natürlich auch ein Thema in Ihrem Programm World of Lehrkraft.
Bei mir an meiner Schule, HFG Köln-Korweiler, ne, da ist es so, da muss man sich immer so, sag ich mal, so ein bisschen auch auf die Schülerschaft, kulturell auf die Schülerschaft einlassen, was ich absolut gerne mache. Da ist ungefähr, läuft ungefähr Anwesenheitskontrolle ungefähr grob so ab. Sertac Khan Mutlu, anwesend, hier bin ich, ja. Justin Maddox, ja, hier anwesend, Herr Schröder, da bin ich, ja. Melton Kaplan Krüziu, alles tamam, Herr Schröder, hier bin ich, ja, alles gut, Digga, ja. Özcan Mohamed Yildirim, anwesend, hier bin ich, Herr Schröder, ja. Ali Samari Bakmacer, Ali Samari Bakmacer? Ah, Sie meinen vielleicht mich, Herr Schröder. Aber mein Name wird Alisa Marie Bachmeier ausgesprochen.
Herrlich, Herr Schröder. Gibt es denn heutzutage noch überhaupt sowas wie so ein Klassenbuch aus Papier? Oder Nein. Ist es nicht längst ein Tablet gewesen?
Es ist ein digitales Klassenbuch. Tatsächlich wird es immer mehr in den Schulen, also im Zuge der Digitalisierung. Und da fehlt eigentlich richtig was. Ne? Also so ein Klassenbuch war ja auch viel mehr als nur, das war ja wie so ein Spiegel der Klasse. Dieses Buch hatte ja eine Seele. Ne? Das wurde vergessen, das wurde rumgeschmissen, da waren Kaffeeränder. Das sah noch nach ein paar Wochen genauso aus, wie die Klasse auch aussahen. Das sind diese alten, sage ich mal, sinnlichen Erfahrungen, die jetzt irgendwie ersetzt werden durch die Cloud, ja, durch die digitale Welt. Und ich stelle es mir auch so, es war ja auch, so ein Buch war ja auch ein Akt der Autorität. Wenn man das vor sich aufgeschlagen hatte und da irgendwie streng reinblickte, dann hat das was bedeutet.
Ne? Also ich kann mich erinnern, dass es auch Lehrer gab früher, die das Klassenbuch mal durch die Klasse gepfeffert haben.
Und ich stelle mir das vor, wie lächerlich sieht das jetzt aus, wenn der Lehrer das Ding aufs Pult knallen will, wenn er jetzt sein Tablet dahin knallt. Das funktioniert
ja,
gar nicht.
Ja, dann gibt es ein paar Scherben, ja.
Aber das ist die, in diesem Zuge, es wird eh alle, also jetzt mit der Digitalisierung, ich sehe das auch jetzt im Elternsprechtag, wir hatten es gerade davon, dann sagen die Kinder eben auch, Mama, ganz egal, ob ich das Abitur schaffe, ich werde sowieso Influencer. Ja, und für die ist eine neue Berufsgruppe, ja, ich werde Influencer. Sagt die Mutter, Torben, mach dir keine Sorgen, du bist geimpft. Ja, und da merke ich, es ist eine große Verunsicherung auch da, ja, was ja, das
die
angeht.
Die Generation der Eltern ist abgehängt. Ne? Ja. Was halten Sie denn von dem Ruf nach immer mehr Digitalisierung an deutschen Schulen? Man hört ja immer, wir sind irgendwie total hinten dran im Vergleich zum Ausland.
Wir sind vielleicht hinten dran. Also früher wurden ja die Tafelbilder noch mühsam abgeschrieben von den Schülern. Ne? Tafelbilder werden jetzt natürlich nicht mehr abgeschrieben, die werden abfotografiert. Aber nicht von allen Schülern, sondern von einem Schüler. Und das wird dann in die WhatsApp-Gruppe hochgeladen. Und die Schüler haben mich wirklich gefragt, ich zitiere, die haben gesagt, Herr Schröder, muss wirklich jeder Einzelne von uns das Tafelbild abfotografieren? Und ich habe dann noch in meinem pädagogischen Ethos gesagt, ja, es prägt sich besser ein, wenn jeder sein eigenes Foto macht. Ja, quasi, das es stirbt. Nein, natürlich, die Ausstattung ist die eine Sache. Was natürlich viel wichtiger ist, ist im Grunde eine Wertediskussion. Ja, wir können noch so tolle Geräte dort haben, wenn wir uns nicht mit den Schülern einigen, letztlich, wo wir hinwollen und was wir mit diesen Geräten wollen und dass wir da ein Maß finden. Es ist immer noch unglaublich essentiell, dass wir einen Text mit Augen und Hand und Fingern und so lesen, dass wir in den Text schreiben, dass wir unsere Hände benutzen, wenn wir schreiben. Diese Grundkulturtechniken, die sind hunderte von Jahren alt, die können wir nicht durch die Verfingerung, wie ich immer sage, durch die Digitalisierung einfach ersetzen.
Zumal es ja auch immer wieder Betriebe gibt oder Handwerksmeister, die sagen, Mensch, wenn sich da jemand bei uns bewirbt, der kann ja gar keine Rechtschreibung mehr oder dem fehlen die grundlegenden mathematischen Fähigkeiten. Wie erklären Sie sich das als ehemaliger Deutschlehrer? Wird das nicht genug trainiert in der Schule?
Also die Schüler, die sehen in den Regeln der Orthographie oder in den Regeln der Grammatik nur noch sowas wie so ein Serviervorschlag. Ja, also so könnte man es schreiben.
Die sind es ja auch gewohnt, dass am Rechner das angezeigt
wird. Die Autokorrektur eventuell, genau, es wird dann schnell korrigiert. Es ist in den ganzen WhatsApp-Nachrichten hat das letztlich nicht mehr so diese große Rolle, ja, wie ich was schreibe. Es wird entweder selbst korrigiert, aber manchmal klärt sich das von selber. Ne? Es sind so Kleinigkeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier, nimm ein Gummibärchen, ist was ganz anderes, als wenn du sagst, hier, nimm ein Gummibärchen. Ja, das sind kleine.
Das wohl schon, ja.
Der Kontext ist ganz anders. Oder wenn du zu deiner Schwiegermutter sagst, Schwiegermama, ich hab dich ungeheuer gern. Ja, dann sage ich den Schülern, schreibt ungeheuer klein später mal. Ne? Wenn ihr groß seid, schreibt's klein.
Sonst habt ihr ein Problem.
Oder schreibt's groß, aber wisst, was ihr tut. Ne?
Herrlich. Also ich schätze, solche Kritik können die dann gerne annehmen. G8 ist ein Thema, dem Sie sehr kritisch gegenüberstehen. Das hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt. Warum?
Also ich habe damals die Umstellung erlebt und mitgemacht. Wir hatten dann da die Curricula umgeschrieben, hatten sicherlich sehr, sehr viel Verwaltungsarbeit, ging dann auf die Lehrer über. Und das war schon mal so eine Zeit, wo quasi wir deutlich viele Konferenzen hatten, die sich damit beschäftigt hatten. Draußen tobten dann die Kinder im Gang, ja, klopften an den Türen. Vietnam-Flashbacks, ja, die uns das dann sozusagen, nein, wir haben viel mehr in diese Verwaltung dann, sage ich mal, gelegt von der Konzentration, als uns um die Schüler zu kümmern. Viel schlimmer war aber zum Beispiel, dass diese Sprachenfolge dann plötzlich ganz, ganz, ganz zügig hintereinander kam. 6. Klasse Englisch und dann manchmal 5. Klasse Englisch, 6. Klasse Französisch. Und ich habe da einfach gesehen, wie die Schüler einfach Angst hatten, das nicht zu schaffen. Ja, die hatten einfach dann da schon ganz schnell da ihren Burnout. Also die konnten diese Sprachenfolge nicht meistern. Und dann haben sich die Eltern mit eingesetzt. Es war ein richtiges Familienprojekt geworden, diese Anforderungen zu schultern. Und ich habe einfach reihenweise die Kinder da scheitern sehen. Ja, und sei es nur Angst und Stress. Ich hatte eine Theater-AG. Diese Theater-AG, die konnten wir dann gar nicht mehr quasi so führen, wie wir es wollten, weil die Kinder schon ganz früh sagten, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir können das nicht, wir schaffen das nicht. Ja? Wir müssen irgendwo kürzen und also der Stress und die Angst und die Sorge, die war einfach enorm.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Schröder, lassen Sie uns mal kurz über Ihre eigene Vita sprechen. Sie sind 1974 in Berlin geboren, dort auch zur Schule gegangen. Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
Meine Eltern waren Zahnärzte tatsächlich.
Also keine Lehrer?
Nein, in meiner Schultüte waren 2 Meter Zahnseide.
Oh, wie schön. Haben sich direkt beliebt gemacht bei den Mitschülern, schätze ich. Sie haben ja gesagt, Abi 3.0, war das ein Witz oder stimmt das?
3.0 Abitur aus Berlin, ganz genau. Ungefähr so viel wert wie ein bayerisches Seepferdchen.
Dabei macht sogar der Justin aus ihrem Programm mit 1,8.
Ganz genau. Ja, ich war wirklich ein Spätzünder. Also ich habe so mittelmäßiges Abitur und danach Zivildienst am Bodensee. Und erst da kam dann so für mich, sag ich mal, so das pädagogische Blut irgendwie so ein bisschen zu kochen. Ne? Also da hatte ich dann so gedacht, Mensch, ja, ich kann junge Leute motivieren und ich habe Spaß daran, was mit Jugendgruppen zu machen. Und
also während Ihrer Schulzeit war das für Sie noch überhaupt Schulzeit nicht vorstellbar, Lehrer zu werden?
Überhaupt gar nicht irgendwie angedacht. Nee, gar nicht. Und dann erst ja, Zivildienst und dann Studium in Freiburg und so diese Arbeit mit den Jugendgruppen, die ich dann da auch mal geleitet hatte im Hobbybereich, die hatten mir dann plötzlich gezeigt, Mensch, ich kann Leute motivieren. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass ich empathisch bin. Ich gucke mir Leute an und denke, ja, das könnte dem Spaß machen. Oder das kam eher so aus dieser empathischen und sozialen Seite her, der Berufswunsch.
Gab es denn Lehrer, die Sie in Ihrer Schulzeit erlebt haben, von denen Sie dachten, Mensch, die sind richtig klasse, das ist ein richtiges Vorbild?
Ich hatte einen Religionslehrer, den Herrn Mertens, der hatte ein Charisma und eine Redegewandtheit und eine Zugewandtheit, die hat einen gepackt. Und ich habe gemerkt, dass wenn der geredet hatte, da gab es kein Entrinnen. Also nicht nur inhaltlich, dass wir ihm zugehört hatten, sondern er hat uns wahrgenommen. Der hat uns angeschaut. Ne? Das einfach alles registriert, was im Klassenzimmer passiert und hat es aufgenommen mit Humor und mit Liebe irgendwie, aber es ist ihm nicht entgangen und es war ihm auch nicht egal. Und das sind so eine raumgreifende Haltung irgendwie, die er hatte, so ein Charisma eben, den man nicht entweichen konnte. Das erinnere ich mich sehr, sehr gut dran und mit dem waren wir auch auf Klassenfahrten und so und das war ganz jenseits vom Inhaltlichen, sage ich mal, was er uns unterrichtet hatte, sondern es war seine liebevolle Art.
Aber die anderen gab es wahrscheinlich auch, die anderen Lehrer, oder?
Natürlich, es gab alles durch. Wir hatten einen sehr motivierten Physiklehrer, der immer alles mit Versuchen und so gemacht hat. Und dem hat man auch gefolgt, weil er so, heute würde man sagen, so ein Nerd war. Ne? Der aber trotzdem, der damals schon alles gebastelt hatte und so Baukasten hatte und dafür. Und der hat uns auch fasziniert, ja, mit seiner Leidenschaft fürs Fach. Und dann hatte ich auch Angstlehrer. Ne? Ich hatte tatsächlich, war mein eigener Deutschlehrer mein Angstlehrer. Ne? Also dieses, ganz schrecklich für mich, dieses Gefühl, drangenommen zu werden, obwohl man sich nicht gemeldet hat.
Das ist auch gemein.
Das ist mir knallheiß rot geworden im Kopf und absolutes Blackout. Ja? Also ich brauchte immer ganz, ganz lange, bis ich das so für mich zurechtgelegt habe, dass ich das dann sagen konnte und so. Also da war ich noch sehr, sehr still und sehr, sehr verschüchtert, ja, kann ich sagen.
Tja, und heute sind Sie auf der Comedy-Bühne.
Das hat alles im Stillen gearbeitet.
Zeigt ja auch, wie sich Dinge ändern können. Ich fand es als Schülerin immer am schlimmsten, wenn Lehrer die Klassenarbeiten zurückgegeben haben und die Hefte nach Noten geordnet hatten. Also, dass die besten Arbeiten oben lag und man saß da und die Hälfte der Hefte war bereits ausgeteilt.
Das
und
ist ganz schrecklich,
das eigene war noch nicht dabei. Ja, gibt es heute sowas noch? Das ist
also
furchtbar.
Ich denke, es gibt solche Lehrer immer noch. Das ist natürlich schrecklich. Ja. Und warum das gemacht wird, ist mir unerklärlich. Es gibt auch noch diesen Notenspiegel, der irgendwie ganz langsam von links nach rechts irgendwie an die Tafel geschrieben wird, ja, mit der schlechtesten Note am Ende. Das sind noch so eine Foltermethoden, die quasi die Schüler nach Leistung irgendwie einschätzen und einteilen, ja, anstatt sie einfach so sein zu lassen, wie sie sind. Ja, das ist leider wahrscheinlich immer noch ab und zu der Alltag, aber ich denke, es geht in eine andere Richtung. Also es kann nicht sein, dass wir die Kinder nach ihren Defiziten irgendwie beurteilen, sondern wir müssen dahin schauen, was können sie und nicht darauf schauen, was können sie nicht. Deshalb sage ich, weg vom roten Korrekturrand, hin zu Bemerkungen, zu grünen Smileys von mir, sagen, hier, das kannst du gut.
Das haben sie gemacht, ne? Sie haben nicht nur mit Rot korrigiert, sondern auch mit Grün.
Immer mehr und man braucht nur in die Gesichter der Kinder zu gucken und es ist das Richtige. Ja, sie sehen, die gehen mit dem Finger runter, gucken, das konnte ich. Und sofort strahlen sie und sofort sind sie zugänglich. Und sofort kann man dann auch sagen, hier, da musst du aber nochmal hingucken, ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Haben Sie, Sie haben ja noch nicht in der Schulzeit damit geliebäugelt, Lehrer zu werden. Das haben wir ja gerade schon gehört. Haben sich dann später Deutsch und Englisch als Fächer ausgesucht, also sehr korrekturintensive Fächer. Kann man ja nur sagen, Augen auf bei der Fächerwahl, oder?
Richtig. Ja, es ist tatsächlich das Leben am Korrekturrand der Gesellschaft.
Ja, wir haben einen Hörer, der hat uns das auch geschrieben. Der ist selber Sportlehrer und sagte, der hat ja sowas, also ihr Lieblingsverein quasi, der hat ja sowas von Recht, der Herr Schröder, aber Augen auf bei der Fächerwahl. Außerdem müssen wir Puma-Käfige umkleiden inspizieren und der Deutschlehrer nicht.
Recht hat er.
Aber wenn man sich Szenen aus Ihrem Programm anschaut, in dem ja auch immer mal wieder Grammatik thematisiert wird, kann man sich schon vorstellen, dass die Schüler bei Ihnen im Deutschunterricht relativ viel Spaß hatten. Wir hören mal rein.
Vor allem benutzen wir natürlich ja gerne die Euphemismen, ja, die, ich sage immer, die linguistischen Aufheller. Also die Metaphern, die das Leben uns ein bisschen schöner darstellen, als es vielleicht manchmal ist. Ne? Hier, Chicken McNuggets, die von McDonald's, ja, die würden sie auch längst nicht so gut verkaufen, wenn sie geschredderte Küken in Panade heißen würden. Ja, nein, die würden drauf sitzen bleiben auf den Dingern, die würden gar nicht Euphemismen machen, das Leben schöner ist so. Deshalb sagen wir im Büro ja auch guten Morgen, weil halt die Fresse und geh sterben, du Opfer, das geht nicht. Das hat sich nicht durchgesetzt, ne? Euphemismen, ist so, ja. Hier im Schulwesen auch die ganze Zeit, ja, hier, wir sind ja auch keine Lehrer mehr, wir sind ja jetzt PECs, P-E-Cs. Ja, Potenzialentfaltungscoaches. Ne? Das ist alles neu. Ja? Geht auch nicht mehr um Wissen oder Bildung in der Schule. Nein, es geht nur noch um Kompetenzen. Ja? Kompetenzen hier, Kompetenzen da. Klingt schöner. Ja? Ganz vorne mit dabei ist die IKK. Die Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Ne? Ja, bin ich auch ganz vorne mit dabei. Da bin ich auch wirklich gut. Ne? Ja.
Die Beschäftigung mit der deutschen Sprache kann Spaß machen. Das haben wir gerade mitbekommen. Noch mehr Spaß als das Unterrichten hat Ihnen persönlich die Theater-AG gemacht, die Sie jahrelang geleitet haben. Einfach weil Definitiv, Sie gesagt haben, da lerne ich die Schüler noch mal ganz anders kennen. Wie anders haben Sie die Kinder dadurch wahrgenommen?
Ja, Theater-AG ist eine ganz, ganz tolle Arbeit für mich gewesen. Ne? Die Schüler mit Schiller locken. Und weil ich glaube, deshalb wir ein reales Projekt haben. Ja, etwas, was nicht nur ein Lückentext ist oder ein Arbeitsblatt, sondern etwas, was wir uns vornehmen in einem Dreivierteljahr oder so, was wirklich auf der Bühne, manchmal in der Stadthalle, stattfindet, wofür sich Leute Tickets kaufen, was sich Leute in ihren Kalender eintragen. Also es ist etwas ganz Reales außerhalb der Schule. Und da arbeiten wir drauf hin. Das wird nicht benotet. Und wir gucken, dass jeder in dieser Gruppe dann da seine Aufgabe kriegt. Ne? Der eine ist die Hauptrolle und der nächste macht die Kulisse. Und es entwickeln sich dort die Kompetenzen der Schüler. Plötzlich kommen die aus ihren Ecken heraus. Wir fragen dann, wer will mitmachen natürlich. Und jeder Schüler entdeckt dort seine Nische.
Aber ja. Sie haben doch da selbst gar nicht auf der Bühne gestanden,
nee,
oder
nicht,
doch?
Ich nicht. Nein, ich habe
nicht. Aber trotzdem ist bei Ihnen dadurch die Idee gereift, selbst mal auf die Bühne zu gehen?
Also wenn quasi die Probenarbeiten liefen, da habe ich den Schülern irgendwie so gezeigt, was es heißt, sag ich mal, diesen Schritt auf die Bühne zu machen, ne? Dass du dir ganz klar sein musst, was ist dein, mit welcher Haltung stehst du da? Du kannst nicht irgendwie auf die Bühne schlendern oder, sondern da ist eine ganz große Klarheit wichtig, ne? Also du kannst nur auf der Bühne stehen, wenn du dir emotional total klar bist, was du da willst. Ansonsten stirbst du auf der Bühne, ne? Du musst einfach da, und das Wort, der auswendig gelernte Text, der kommt erst danach. Erst kommt das Gefühl und die Haltung, so, und damit stehst du erstmal auf der Bühne.
Das klingt ja theoretisch alles super, ja. Aber bis zum praktischen Schritt, den sie dann vollzogen haben, zu sagen, 2014 war das, so, ich lasse jetzt mal den Lehrerberuf ruhen. Ich mache mal ein Sabbatjahr und ich werde nach Kanada gehen, um mich dort auf Kleinkunstbühnen auszuprobieren.
Genau.
Da ist ja schon nochmal ein Schritt. Was hat Sie dazu gebracht, das zu machen?
Genau dieser Wunsch, ein Bühnenprojekt für mich zu realisieren und zu gucken, Mensch, was passiert, wenn ich jetzt da drin meine ganze Zeit gebe und meine Liebe und so weiter. Ich wollte das für mich testen und ich wollte es eben ganz weit weg testen, wo mich keiner kennt, ganz weit weg von zu Hause. Und deshalb habe ich mich in den Flieger nach Toronto gesetzt, um dort meine ersten Stand-up-Versuche zu machen in den sogenannten Open Mics, die es dort gibt, die offenen Bühnen, die es dort an jeder Straßenecke gibt, weil eben Comedy in Kanada noch mal viel präsenter ist, wie so ein Volkssport. Und da kann man eben schon mit seinen 5 Minuten, die man eventuell hat, also ein paar Gags sozusagen, sich dort auf die Bühne stellen und ausprobieren. Ne? Und dann guckt man einfach, wie funktioniert das mit den Pointen und so weiter. Und für mich war Kanada der Vorteil, weil es eben weit weg war von zu Hause. Ich war dort mutiger, kennt man ja vielleicht, wenn man in Urlaub fährt, dass man plötzlich andere Speisen ausprobiert und einfach Dinge ausprobiert, die man sich hier nicht trauen würde.
Und kein Schüler- und Lehrerkollege konnte im Publikum
ganz wichtig,
setzen.
Ganz wichtig, genau.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Nach 12 Jahren als Deutsch- und Englischlehrer haben Sie sich ein Sabbatjahr genommen, sind nach Kanada, haben sich dort auf Kleinkunstbühnen ausprobiert. Nach diesem Sabbatjahr war Ihnen gleich klar, ich lasse meinen Beamtenjob erstmal ruhen und gehe erstmal nicht in den Schuldienst zurück?
Das war dann schon klar, ganz genau.
Weil Ihnen das so viel Spaß gemacht hat.
Ich habe irgendwie gespürt, dass diese Situation auf der Bühne, die Comedy Idee, die richtige für mich ist, und habe direkt nach dem Rückflug nach Berlin mich dort auf die offenen Bühnen in Deutschland gewagt und habe dort meine ersten Nummern, witzigerweise die Sportlehrernummer war eine der ersten, auf die Bühne gebracht. Und dann kam eins zum anderen.
Vereinfacht wurde das ja bei Ihnen letztlich dadurch, dass Sie wieder hätten in ihren alten Beruf zurückkehren können und immer noch können. Auf der anderen Seite hatten sie natürlich nicht mehr dieses sichere Beamteneinkommen wie vorher. Wie lange hat es gedauert, bis sie tatsächlich leben konnten von der Comedy?
Ja, so ein gutes Jahr, 1,5 Jahre. Und dann, ich habe wirklich auch vieles wieder auf Null gestellt. Ich habe wieder nur in einem Zimmer gelebt und habe sehr sparsam gelebt und einfach dann meine Bühnenprogramme quasi aufgebaut und mein Netzwerk. So, ne? Ist viel Reiserei gewesen zu Veranstaltern, zu kleinen Comedy-Shows, die einen dann weiterempfehlen. Und in der Zeit habe ich mein Programm für mich selber aufgebaut. Aber viel wichtiger natürlich das Netzwerk. Ja? Also die Leute, die man kennt, die Partner, die Agenturen und so weiter. Und ja, und was mich so wahnsinnig belebt hat, war, denke ich, die Begegnung mit den verrücktesten Biografien. Das ist eben wahnsinnig inspirierend.
Das ist ein anderer Typus Mensch, der in so einen Beruf geht.
Also ich habe Autoren kennengelernt, Journalisten, Redakteure, Texter, dann natürlich auch viele Bühnenkünstler, auch aus dem musikalischen Bereich, aus dem Bereich des Poetry Slam. Leute, die wirklich ganz verrückte Lebenswege haben, die für ihre Kunst leben. Ja, die alles dafür geben, die sagen, ich möchte nur auf der Bühne sein, mir alles andere ist egal. Soweit würde ich ja gar nicht bei mir gehen unbedingt, aber ich bin immer wieder, auch jeden Tag aufs Neue, immer wieder positiv erstaunt darüber, was es für spannende Biografien gibt. Und das ist natürlich, jetzt sage ich mal, verglichen mit dem Lehrerzimmer dann erstmal
etwas bunter
und spannender. Genau.
Jetzt ruht Ihr Beamtenjob noch. Wie lange haben Sie noch Zeit, bis Sie sich endgültig entscheiden müssen, ich gehe wieder als Lehrer an die Schule zurück oder ich gehe auf volles Risiko und bleibe beim Leben als Lehrer?
Genau, das sind noch so ungefähr 2 Jahre, ja, bis ich mich dann quasi endgültig entscheiden muss. Im Moment schreibe ich am 2. Programm und mache das auch immer noch mit großer Freude. Ich habe gerade das Buch eben veröffentlicht, World of Lehrkraft, ein Pädagoge packt aus. Und es sind so viele, ja, ich kann sagen, spannende Wege und Nebenwege, die sich da auftun, ja, auch im Bereich des, ja, sag ich mal, die Verfilmung oder so, solche Ideen stehen an. Das ist sehr beflügelnd und macht mich gerade sehr, sehr glücklich. Und trotzdem habe ich immer noch ganz, ganz stark pädagogische Wünsche und Ideen. Ne? Das merke ich immer, wenn die
Was
Schüler...
Was würden Sie denn anders machen, wenn Sie heute wieder als Lehrer an die Schule zurückgehen?
Ich glaube, ich würde zunächst mal, würde ich selber für mich erstmal ein zufriedener Lehrer sein, glücklicher, weil ich eben so eine Sache mal für mich gewagt habe und das einfach gemacht habe. Das heißt, ich habe nicht mehr so dieses Versäumnisgefühl, oh, hätte ich mal, sondern ich habe das gemacht. Ich würde mit Schülern, ich glaube, projektorientierter, offener arbeiten, ne? Die Öffnung der Schule. Ich würde vielleicht einen Poetry Slam Wettbewerb irgendwie bundesweit, nicht bundesweit, aber sage ich mal landesweit irgendwie versuchen aufzuziehen. Ich würde den Schülern meine Bühnenerlebnisse und Bühnenerfahrungen mitgeben und sie teilen. Das würde ich sehr, sehr gerne machen und ja, irgendwie die Schüler auf die Bühne bringen in irgendeiner Form, sei es Poetry Slam, sei es Theater AG, sei es Comedy Event, sei es Kabarett, und die Schüler zum Handeln bringen, zum Schaffen, ja, die Selbstwirksamkeit spüren lassen, dass sie das, was sie machen, dass das eine Bedeutung hat. Das sehe ich ja jetzt bei Fridays for Future, da so sehr man es kritisieren kann, wie auch immer, aber die Schüler handeln. Das heißt, sie gehen raus, sie öffnen die Türe, sie organisieren sich, sie sprechen sich ab. Und dieses Erlebnis, dieses Feuer, dieses Kribbeln, was die dabei empfinden müssen, das ist Bildung.
Ja, ich glaube, ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Herr Schröder, vielen Dank. Ich habe mir sagen lassen, egal ob Sie auf der Comedy-Bühne stehen oder am Lehrerpult, eins tun Sie in Ihrer Freizeit nach wie vor, Sie kochen gerne.
Tatsächlich, ja, das mache ich. Weil es so komplett analog ist. Ich glaube, das ist die einzige analoge Welt, die kann man nicht mehr, ja, es sei denn, man hat so einen komischen Herd, der mit Tasten funktioniert, ja.
Auf einer Notenskala von 1 bis 6, wie gut können Sie kochen?
3 bis 4, aber es macht Spaß.
Also es ist noch Luft nach oben, sage ich jetzt mal. Ich habe auf jeden Fall als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, ein ganz besonderes Kochbuch für Sie gefunden.
Oh, wunderbar.
Ich gebe das mal rüber. Das ist das Lehrerkochbuch, verfasst von 2 ehemaligen Lehrerinnen, die heute nur noch kochen. Und da sind tolle Rezepte drin für jede Fächerkombination, mit viel Wortwitz gewürzt. Also für Sie als Deutschlehrer zum Beispiel eine Gerichtinterpretation. Als Mathelehrer können Sie sich an Wurzelgemüse versuchen.
Ich sehe es gerade schon.
Informatiklehrer empfiehlt sich Google-Hupf, sehr lecker, auch der Förderplan Wackelpeter. Also viel Spaß beim Nachkochen.
Vielen Dank.
Und Sie können Ihre ehemaligen Schüler ja dann mal zur Verkostung einladen.
Dankeschön, Frau Hein. Vielen Dank.